Wir hören auf unseren Predigtext im Römerbrief Kapitel 10, Vers 9 bis 21. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Aber ich frage, haben Sie es etwa nicht gehört? Doch, ja. Ihr Schall ist hinausgegangen über die ganze Erde und Ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Mose sagt, ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. In Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns nun die Herzen auftust, dass wir nicht ungehorsam und widerspenstig sind, sondern dass wir das hören und tun, was du uns zu sagen hast. Amen. Das Volk Israel, ein hoffnungsloser Fall. So möchte man fragen, wenn man diesen Text gelesen hat. Es geht immer noch um die Errettung Israels, das noch im Unglauben verharrt. Gott drückt durch Paulus den tiefen Wunsch aus, dass die Juden doch gerettet werden. Hast du auch den dringenden Wunsch, dass Menschen gerettet werden? Dass es auch hier geschieht, in unserer Gemeinde? Die Frage steht hier nun im Raum, wie wird man denn gerettet? Wie kommt man zum Glauben? Und wie bekehrt man sich? Was macht überhaupt eine echte Bekehrung aus? Darum geht es in diesem Text. Ich denke, es ist kein Zufall, dass es gerade hier steht, an der Stelle im Zusammenhang mit Israel. Es ist nicht Thema am Anfang des Römerbriefs. Ich finde das einfach genial. Also Paulus arbeitet sich gewissermaßen bei der Beantwortung dieser Fragen weiter an diesem hoffnungslosen Fall Israel ab. Und dabei schwebt die Frage im Hintergrund, gibt es denn eine Hoffnung auf Errettung für solche, die dem Evangelium so sehr widerstreben, wie das bei den Juden noch der Fall ist? Gibt es bei Gott hinsichtlich der Errettung hoffnungslose Fälle? Der erste Punkt, Bekehrung ist ein Bekenntnis zum Herrn Jesus. In Römer 3 haben wir gehört, dass wir allein aus Glauben gerettet werden, nicht aus Werken. Was heißt jetzt richtig Glauben? Was macht diesen Glauben aus? Wie drückt er sich aus? Hören wir in Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also Paulus macht hier deutlich, Glaube heißt nicht, dass man irgendwelche christlichen Lehrsätze für wahr halten muss oder dass man ein auswendig gelerntes Glaubensbekenntnis aufsagt oder ein vorformuliertes Gebet nachspricht, sondern Glaube ist ein Bekenntnis zu Jesus Christus. Das heißt, ich bekenne mit meinem Mund Jesus als meinen Herrn Damit sage ich, ich folge jetzt Jesus, nicht mehr der Sünde. Jesus ist jetzt mein Herr. Mit diesem Bekenntnis drücke ich das aus, was ich in meinem Herzen glaube. Und zweitens glaube ich im Herzen, dass Jesus auferstanden ist. Und da geht es nicht nur um christliches Dogma der Auferstehung, sondern dass ich verstanden habe, wer Jesus ist, dass ich seine Person erkannt habe. Denn in seiner Auferstehung ist ja alles enthalten. Seine Gottessohnschaft, seine Kreuzigung, seine Stellvertretung am Kreuz. Warum ist ein Bekenntnis des Glaubens so wichtig? Gott erwartet eine Antwort von jedem auf sein Heilsangebot. Und wenn ich das mit dem Mund bekenne, dann sage ich Ja dazu. Ich persönlich, ich mache mir die Person Jesu und sein Werk am Kreuz zu eigen. Für mich persönlich. Das ist viel mehr als nur irgendwas Christliches für Wahrheiten. Und zweitens ist entscheidend, Jesus als den Herrn zu bekennen. Jesus ist mein Herr. Das heißt, ich habe jetzt den Wechsel meiner Herrschaft vollzogen. Ich bin umgekehrt von meinem alten Leben in der Sünde und unter meiner eigenen Herrschaft. Und ich gehorche jetzt Jesus. Er ist mein Herr. Das gehört zu einer Bekehrung. Vers 10 wiederholt das nochmal. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also ist die umgekehrte Reihenfolge wie in Vers 9. Aber sagt nichts anderes aus. Hier ist nur die zeitliche Reihenfolge bei der Bekehrung gemeint. Zuerst glaubt man und dann bekennt man. Also es gehört beides zusammen. Und das heißt, der Herzensglaube ist der rettet. Und der Mensch bekennt dann öffentlich die Errettung, die er erfahren hat. Und das Bekenntnis, das ist nicht eine Bedingung des Glaubens. Aber es ist Ausdruck des Glaubens. Warum ist das so wichtig? Glaube selber ist unsichtbar. Anhand des Redens erkennt man ja, ob ein Mensch glaubt. Wir können niemand ins Herz sehen, was er glaubt. Aber wir hören, was der Mund spricht. Und daher ist der Glaube an Jesus immer eine öffentliche Sache, nie eine Privatsache. Das Bekenntnis ist so wichtig, auch für uns, die wir gläubig sind. Also zum Beispiel, wenn wir durch Moslems herausgefordert werden. Ich habe das schon verschiedentlich erlebt, wenn man in der Fußgängerzone steht, und da was verteilt, dass sie einen dann konfrontieren und sagen, ja, Gott hat keinen Sohn und es gibt nur einen Gott und Jesus ist nur ein Prophet und die Bibel ist gefälscht und so weiter und so fort. Wie geht man mit sowas um? So, und dann sind nicht theologische Erörterungen gefragt über Dreieinigkeit oder irgendwas, hat eh keinen Zweck, sondern ein klares Bekenntnis zu Jesus und sagen, jawohl, glaub an Jesus, ich glaube alles, was in der Bibel steht. Hast du ein Problem damit? Dann frag Gott. Bekenntnis. Ja? Und zwar, im Grunde will der Moslem das sehen. Der will sehen, bist du wirklich überzeugt von deinem Glauben? Im Grunde sucht der überzeugte Christen, aber der findet keine. Und dann tritt er mal ein bisschen gegen deinen Glauben dagegen und will gucken, ob du wackelst. Ja, und deine Aufgabe ist dann zu bekennen und nicht zu wackeln. Das ist dein Zeugnis. Vers 11, denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Also wir haben es in Römer 3 auch schon gehört, dass der Glaube notwendig ist, absolut notwendig für die Errettung. Das Bekenntnis gehört dazu, aber ein Bekenntnis ohne Glaube, das rettet nicht, rettet keinen. Und die Verheißung auf den Glauben stand ja schon im Alten Testament, er zitiert hier Jesaja 28. Auch Gott hat von seinem Volk Israel schon immer Glauben verlangt. Der Glaube hatte immer eine Verheißung. Auch schon im Alten Testament. Die Beziehung zu Gott sollte nie eine legalistische, formale Leistungsfrömmigkeit sein. Hat Gott nie gewollt. Der Gehorsam gegenüber Gott und seinen Geboten gegenüber sollte aus dem Glauben kommen und eine Herzenssache sein. Vers 12 und 13. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Seit dem Kreuz und der Auferstehung gilt, Juden und Nichtjuden müssen gleichermaßen errettet werden, indem sie zur Gemeinde Jesu kommen. Und zwar durch Buße, Bekehrung und Wiedergeburt. Das ist der gleiche Heilsweg für alle, nämlich Jesus anzurufen. Und deshalb gibt es auch keine Sonderbehandlung hinsichtlich der Evangelisation, was Juden betrifft. Er zitiert Joel 3, Vers 5. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Name Jesus bedeutet ja, Gott rettet. Wenn sich ein Sünder aufrichtig an Gott wendet, wird Gott ihn retten. In jedem Fall, unbedingt. Und diese Einladung gilt jedem Menschen, ohne Ausnahme. Und das muss das Ziel unserer Evangeliumsverkündigung sein, dass wir ein Bedürfnis nach Errettung wecken. Aber heute stellt man vielmehr andere Bedürfnisse des Menschen in den Mittelpunkt. Seine Sehnsucht nach Liebe, nach Wertschätzung, nach Annahme oder materielle Bedürfnisse. Oder die Sucht nach Vergnügen und Begeisterung und so weiter. Aber Bekehrung bedeutet nicht, dass Gott meine Bedürfnisse stillt. Sondern die Bekehrung ist ein Schrei nach Errettung. Und dazu muss ich den Namen des Herrn Jesus anrufen. Als meinen Erretter. Das ist ganz entscheidend. Nun der zweite Punkt, wie kommt das Evangelium zu den Menschen? Wir haben jetzt über Bekehrung nachgedacht, wie sie geschieht, was sie bedeutet. Und jetzt geht es darum, wie kommt das Evangelium zu den Menschen? Vers 14, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Damit ich den Retter anrufen kann, muss ich erst glauben. Und damit ich glauben kann, muss ich erst mal was gehört haben davon. Also das Hören des Evangeliums setzt die Verkündigung voraus. Die Sünder müssen davon hören. Und dafür brauchen wir Verkündiger. Und das ist ja eigentlich das Herzstück der christlichen Mission. Und Gott will es so, dass er gläubige Menschen benutzt, das Evangelium zu den Menschen zu bringen, es bekannt zu machen. Und genauso auch an die Juden. Die Bibel lehnt Judenmission nicht ab. Ich finde es geradezu peinlich, wie vehement sich die evangelische Kirche von der Judenmission distanziert. Es passt nicht in ihr ökumenisches Konzept, dass alle Religionen gleich sind und gleich wahr und man will ja keinen abwerben und so weiter. Schlimme Verirrung. Die Judenmission ist in der Tat ein Problem, aber ein praktisches, weil den Juden so viel Böses getan wurde im Namen des Kreuzes. Aber das ist ein anderes Thema. Vers 15. Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Es braucht also Boten zur Verkündigung, die ausgesandt werden und rausgehen. Jesus gibt uns den Auftrag, geht hin zu den Verlorenen. Gott sendet uns, wir sind die Gesandten. Und da zitiert er Jesaja 52, die Freudenboten. Die Botschaft Jesu ist eine Freudenbotschaft für betrübte Sünder. Wir verkündigen Frieden, das heißt, wir laden ein und sagen, mach Frieden mit Gott durchs Blut Jesu. Wenn wir evangelisieren, dann sind wir Freudenboten. Wie es in 2. Korinther 5, Vers 20 heißt, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Botschafter sind Stellvertreter einer Regierung in einem fremden Land. Und das sind wir auch. Stellvertreter Christi in der Welt. Wir bringen die Botschaft von der Versöhnung mit Gott durch Christus. Und nun sagt Jesaja, wie lieblich sind die Füße derer, die evangelisieren. Warum hier die Füße? Warum nicht der Mund oder die Hände? Die Füße haben was mit Gehen zu tun. Wir müssen schon hingehen. Die kommen im Normalfall nicht von selber in unsere Gottesdienste oder zu Gott. Das ist ganz wichtig. Was machen wir mit diesem Auftrag Jesu? Ich möchte uns alle ermutigen, dass wir hingehen und senden lassen. Und das ist nicht eine Frage der Begabung. Sicher, es gibt Menschen, die haben eine Begabung dafür. Denen fällt es leicht, mit anderen über den Glauben zu reden. Und anderen fällt es eher schwer. Ja, auch mir fällt das nicht leicht, gebe ich ehrlich zu. Aber es ist klar, dass wir das Evangelium nicht nur von der Kanzel reden dürfen. Ja. Und es kostet schon Überwindung, mal rauszugehen in die Stadt, in die Fußgängerzone mit einem Büchertisch oder Bibeln mit den Gideons zu verteilen. Und wenn ich da schlechte Erfahrungen gemacht habe, dann ist das nicht wegen Ablehnung oder so. Also wir gehen ja nicht dahin, um Beifall zu kriegen. Ich meine, das ist uns ja klar, ne? Sondern Situationen, wo ich in Verlegenheit bin, wo ich nicht weiß, was ich sagen soll. Oder es kommen irgendwelche Fragen, mit denen ich nicht rechne. Ich denke, da müssen wir alle aufpassen. Die Leute da draußen, die leben in einer anderen Gedankenwelt als wir. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so ein frommes Paralleluniversum abdriften, dass wir da gar keinen Bezug mehr zu haben. Ja? Oder man wird von Moslems herausgefordert. Die zitieren dann, die Imame erzählen denen, was die erzählen müssen, ja? Gegen die Göttlichkeit Jesu zum Beispiel. Und dann zitieren die Bibelstellen und dann kommen die absurdesten Einwände. Geht mal mit sowas um. Ich möchte euch Mut machen, auch wenn euch Evangelisation nicht im Blut liegt, gewissermaßen, dass ihr nicht aufgebt und sagt, ach ja, ist nicht meine Gabe und so. Wir müssen im Leben vieles machen, was uns nicht liegt und wo wir vielleicht keine natürlichen Gaben haben. Und das geht auch, denn jeder Mensch hat von Gott eine wunderbare Fähigkeit bekommen, nämlich die Fähigkeit zu lernen. Ja? Und die könnt ihr nutzen. Also ich nutze die immer. Wenn ich so eine Situation hatte, wo ich in Verlegenheit war, dann reflektiere ich hinterher und bete darüber, ja, was hättest du denn sagen können? Was wäre denn vernünftig gewesen? So, und beim nächsten Mal ist man vorbereitet. Und so lernt man was dazu. Und ich möchte euch nochmal Mut machen, es macht wirklich Freude, mit Nichtgläubigen über Jesus zu reden. Oder nur was weiterzugeben, Traktat oder eine Bibel. Wisst ihr, was besonders schön ist, wenn ein Moslem eine Bibel nimmt? Das passiert, das kommt vor. Unser Glaube ist ein missionarischer Glaube. Deshalb möchte ich euch auch herzlich einladen, im September planen wir einen Büchertisch auf dem Theaterplatz. Kommt bitte alle, zeitweise, müsste ich den ganzen Tag kommen, aber zeitweise macht mit. Das ist eine wunderbare Sache. Der dritte Punkt, wie kommt ein Mensch zum Glauben? Das ist vielleicht die spannendste Frage, wie kommt ein Mensch zum Glauben? Was muss passieren, damit ein Mensch sich bekehrt? Paulus stellt fest in Vers 16, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Jesaja 53. Das Evangelium im Alten Testament steht in diesem Kapitel. Also er zeigt einen weiteren Aspekt auf, Glauben heißt gehorchen. Und er bezieht sich hier besonders auf Israel. Israels Unglaube schmerzt Paulus fortwährend. Und genauso haben sie ja Jesus abgelehnt. War es denn nicht eine Freudenbotschaft? Warum wollten sie denn nicht? Ja, Jesus als Brotkönig, das wäre schon recht gewesen. Ja, aber sich ändern, ist nochmal was anderes. Eigentlich will der Mensch sich von Natur aus nicht bekehren. Das ist völlig normal. Warum eigentlich? Was ist das größte Hindernis zur Bekehrung? Und im Grunde ist es egal, mit wem wir zu tun haben, ob es jetzt Atheisten sind oder Namenschristen, Juden, Buddhisten, Moslems, egal. Die haben alle das gleiche Problem. Sie sind tot in Sünden, sagt die Bibel. Das heißt, sie sind geistlich tot. Der Geist ist von Gott getrennt. Sie können es nicht. Und wie soll jetzt ein Toter glauben? Der muss ja erst lebendig werden, oder? Wie kann man Tote lebendig machen? Können wir das? Gibt es dazu irgendwelche Methoden? Nein, nur Gott kann das. Und so entsteht Glaube. Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Zentrale Aussage hier. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, wörtlich steht hier, aus dem Hören. Wie werden Tote lebendig? Schauen wir mal in die Bibel. Jesus ruft den Lazarus aus dem Grab. Er befiehlt dem jungen Mann hinein und der 12-jährigen Tochter des Synagogenvorstehers aufzustehen. Gott befiehlt dem Hesekiel, zu den Totengebeinen zu sprechen. Also es ist immer das Gleiche. Wie weckt Gott Tote auf? Indem er zu ihnen spricht. Können Tote Gottes Stimme hören? Ja, Gott sei Dank. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 28, die in den Gräbern hören seine Stimme. Warum können Tote hören? Weil Tod in der Bibel nicht bedeutet, dass man tote Materie ist. Ja, das ist Materialismus. Sondern dass der Geist des Menschen verfinstert ist und von Gott getrennt. Das ist Tod. Aber er kann auch hören. Das sehen wir am Sündenfall. Der Mensch ist ja nicht sofort gestorben. Er wurde ja nicht zu toter Materie, aber er wurde von Gott getrennt. Und deshalb kann er sich nicht von sich selber aus bekehren. Gott muss ihn auferwecken vom Tod. Und das tut er durch sein eigenes Wort. Und darum, wie bringen wir Menschen zum Glauben? Also ich kann das nicht machen. Wenn ich noch so gut diskutiere und argumentiere, warum es vernünftig ist, an einen Schöpfergott zu glauben. Was hebt das Christentum von allen anderen Religionen heraus? Warum ist die Bibel glaubwürdig? Oder das Evangelium mit 4 geistlichen Gesetzen zu erklären. Das ist wichtig, dass man das kann, aber das hilft nicht. Es erreicht vielleicht den Verstand, aber nicht das Herz. Denn die Toten werden nur durch Gottes Wort lebendig. Und die trifft sie als Gottes Wahrheit ins Herz rein. Und das kann nur Gott. Da ist es auch eine Anleitung zur Evangelisation, wie ich meine, dass wir uns nicht gute Argumente ausdenken, warum wir Christ sind, sondern dass wir möglichst Bibelverse weitergehen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann das im Gespräch tun oder mit Karten, Kalendern oder Bibeln verschenken. Das Wort Gottes hat lebenschaffende Kraft. Es ruft das, was nicht existiert, in Existenz. Und davon können wir ausgehen, dass jeder Mensch eigene Fragen hat oder Zweifel oder Nöte. Und die kennt Gott. Und wenn da das Wort Gottes zur rechten Zeit reintrifft, dann wirkt das Wunder. Und das geht auch in anderen Situationen. Ich habe mal ein Zeugnis gehört von einem gläubigen Arzt, der auch Patienten seelsorgerlich betreut. Und er sagt auch, ja, mir fehlen auch oft die Worte. Was soll ich denn sagen angesichts der ganzen Krankheiten und Nöte und Tod und Tragödien? Aber dann gebe ich Bibelverse weiter, die mir da gerade einfallen, die Gott mir eingibt. Und das ist immer richtig. Es kommt immer an. Deshalb sollten wir auch Bibelverse kennen und auch auswendig kennen. Und dann kann uns der Heilige Geist zu gegebener Zeit daran erinnern, dass wir sie weitergeben können. Die fallen uns dann ein. Ist mir auch schon so gegangen. Aber wir müssen sie vorher verinnerlicht haben. Ich denke, es bringt nichts, da auf eine Verbalinspiration zu warten. Das funktioniert meistens nicht. Aber die Worte der Bibel, das ist unsere Kraft. Und deshalb kämpft Satan auch mit allen Mitteln, dass er uns das Wort entreißt, damit wir unsere Vollmacht verlieren. Ja, und das gilt auch für die Verkündigung in der Gemeinde. Sie muss aus Gottes Wort schöpfen. Alles in der Gemeinde muss sich um dieses Wort drehen. Ich hoffe, ihr prüft das. dass es so ist und so bleibt. Worauf kommt der Glaube nicht? Können wir auch fragen, ist auch wichtig. Man ja viele Methoden einsetzt heutzutage. Er kommt nicht aus dem Sehen, aus Filme, aus Theater, aus Pantomime. Denn Bilder dringen ins Bewusstsein ein, am Denken vorbei. Das reflektieren wir nicht. Oder der Glaube kommt nicht aus Musik, die wird meist emotional erfasst. Beides ist im Grunde eher manipulativ, weil es das Denken umgeht. Es ist anders beim Hören, weil das Hören direkt auf den Geist des Menschen zielt und das Denken anregt. Und das ist ganz wichtig. Denn letzten Endes müssen die Menschen von selber drauf kommen, dass die Bibel wahr ist. Das kann man niemand überstülpen oder per Manipulation eintrichtern. Und aus dem veränderten Denken heraus kommt dann der Glaube und auch das veränderte Verhalten, was die Bibel Gehorsam nennt. Jetzt nochmal zurück zu Israel, Vers 18. Aber ich frage, haben Sie, also Israel, es etwa nicht gehört? Doch ja, Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und Ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Israel hat doch das Wort Gottes in Fülle gehört, oder? Sie haben doch die Herrlichkeit Gottes in besonderer Weise erfahren zur Zeit des Alten Testaments. Das ist ein Zitat aus Psalm 19. Wenn ich mir das Alte Testament angucke, dann macht das gefühlt drei Viertel der Bibel aus. Die Bibel ist in alle Welt verbreitet worden. Ja, wenn sich doch einer bekehrt, dann die Juden, sollte man meinen. Israel hat noch mehr als das Evangelium selber erlebt. Und trotzdem glaubt sie nicht. Warum denn? Vers 19. Aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Mose sagt, ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. So, Zitat aus 5. Mose. Also Mose hat es schon prophetisch vorhergesagt, dass die Heiden, die Nichtjuden, eher hören würden als sein Eigentumsvolk Israel. Und die Schrift zeigt hier die prophetische Dimension des Ganzen. Gott hat den Abfall seines Volkes schon vorausgesehen und ihn vorhergesagt. Aber nicht nur das. Er hat sogar geplant, dass er Israels Widerstreben nutzt, um die anderen Völker zu erretten, die nicht erwählt sind. Und auch schon im Alten Testament hat Gott es zum Beispiel demonstriert durch den Propheten Jona, ja, der zu den Assyrern geschickt hat, dem Heidenvolk. Und die Stadt Ninive kehrte um. Und damit wollte Gott Eifersucht wecken bei Israel. Dass die sagen, ja, unser Gott kümmert sich auf einmal um die Nationen, während wir als erwähltes Volk widerspenstig sind, um sie zur Umkehr zu motivieren. Und Jesaja bestätigt das. Vers 20. Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. Also sogar solche Heiden, die nie nach dem lebendigen Gott gesucht haben, waren empfänglicher als Israel. Das muss man sich mal vorstellen. Und wahrscheinlich haben sich bisher mehr Heiden als Juden bekehrt. Und das zeigt eine immer wieder erschütternde Tatsache. Wenn man die Wahrheit kennt und ihr nicht folgt, dann wird man schließlich schlimmer und gottloser als die Welt. Und besonders tragisch ist das im Fall der evangelischen Kirche. Da sagt sogar die Welt, die evangelische Kirche steht kurz vor ihrer Selbstauflösung, weil ihr ihre christlichen Wurzeln mittlerweile peinlich sind. Das bezieht sich auf diese Orientierungshilfe zur Familie, die mit konservativen, also den biblischen Werten aufräumt. Das war im Jahr 2013 in einem weltlichen Magazin stand das. Die Welt sieht es ziemlich klar. Dennoch stellt Gott jetzt in Bezug auf Israel fest, Vers 21. In Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. steht in Jesaja 65. Sie sind ein ungehorsames Volk, also ein Volk, das nicht glauben will. Was hält denn Israel vom Glauben an Jesus als ihren Messias ab? Wir sehen es schon in den Evangelien. Das war die jüdische Tradition, die Satzungen der Väter, wie es da heißt, die sie selber eine eigene Gerechtigkeit aufgerichtet haben, eine eigene Frömmigkeit. Und dann fragt man sich, eigentlich müsste sich doch jeder Jude, der das Alte Testament und speziell die Propheten liest, doch bekehren. Jesaja 53, ja, zum Glauben an Jesus kommen, ist doch schon klar bezeugt. Wie lösen jetzt die jüdischen Gelehrten das theologische Problem? Die studieren nämlich nur die Tora, also die fünf Bücher Mose, nicht die Propheten. Es ist tatsächlich so. Also ein gläubiger Rabbi hat das mal bestätigt. Und was Jesaja 53 betrifft, das ist bei den Orthodoxen sogar das verbotene Kapitel, so heißt das. Ja? Also man verbietet das Evangelium einfach. Also es ist eigentlich nicht zu glauben. Aber Gottes Arme sind weit offen, damals wie heute. Obwohl er von Israel nur Widerspenstigkeit erntet. Aber seine Retterliebe zu Israel und zur ganzen Menschheit ist ungebrochen. Das ist doch wunderbar. Kennst du auch solche hoffnungslosen Fälle in deiner Familie, in deiner Bekanntschaft, die sich nicht bekehren wollen? Die Gottes Rufen immer verbissenen Widerstand leisten? Unser Predigttext ist hier zu Ende. Aber nicht der Römerbrief, Gott sei Dank. Denn das wäre ziemlich deprimierend. In dem 11. Kapitel, was jetzt folgt, entfaltet Paulus nun den triumphierenden Heils- und Erlösungsplan Gottes für sein geliebtes Volk. Also da möchte ich dich ermutigen. Schau dir das Beispiel Israels an. Verlier nicht den Mut in Bezug auf Menschen, die noch nicht errettet sind. Denn Gott ist mit Israel noch nicht fertig. Er wird sie dennoch retten, trotz ihres Widerstrebens. Gottes Gnade triumphiert. Was er sich vornimmt, das führt er auch aus. Jesaja 46, habe ich beim letzten Mal zitiert. Nochmal zurück zur Eingangsfrage. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle bei Gott. Und es ist klar, Gott hat sein Volk Israel niemals aufgegeben, trotz seines massiven Widerstands. Jesus starb für alle Menschen ohne Ausnahme. Sein Blut floss für alle Sünder, Juden wie Heiden. Auch für alle hoffnungslosen Fälle. Wie Israel, wie du und wie ich. Im Grunde sind wir alle hoffnungslose Fälle. Darum glauben wir und beten wir für die Errettung von Menschen. Bringen wir ihnen das lebensschaffende Wort Gottes. Tragen wir den Ruf Gottes in die verlorene Welt. Lass dich versöhnen mit Gott. Es ist Freude im Himmel über jeden Sünder, der umkehrt. Amen.
Amen.
Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen für dein Evangelium, diese lebensschaffende Kraft. Mach es groß in unserem Herzen. Lass es in uns bleiben, dass es uns bewegt, dass es uns erfüllt und dass wir es weitergeben, dass du dein Werk tun kannst an den Herzen der Menschen. Wir danken dir, dass du es tust. Amen.